Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wir begrüßen Sie herzlich zur 15. Folge unserer Sendereihe Die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes. Mit diesem Thema erschließen sich uns die großen geistigen Zusammenhänge des Lebens. Über den Aufbau der rein geistigen Schöpfung, über den Fall und die Entstehung der Materie, über das Allkommunikationsprinzip Senden und Empfangen, über das Woher und Wohin des Menschen und vieles, vieles mehr. Wir hören auch immer wieder vom Wesenskern und wie sich das Leben in der Schöpfungs- und Schaffungswege Gottes in unvorstellbaren Zyklen aufbaut, über die geistigen Mineral-, Pflanzen- und Tierreiche bis hin zu einem werdenden Geistkind. Der unbelastbare Wesenskern ist das Urherz in der Allkommunikation, das auch in uns Menschen das Verbinde und Sei ist. Liebe Mitmenschen, heute lesen wir weiter in unserem Buch zur Sendung. Es ist ein kosmisches Lehr- und Lernwerk aus der Schule der göttlichen Weisheit, das anhand von Gesprächsrunden mit Gabriele, der Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit, zusammengestellt wurde. Es gibt also wieder einiges zu lernen, auch für uns, die wir hier vorlesen dürfen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und, wenn Sie möchten, mit uns lernen. Wir erfahren nun unter anderem, welche Rolle das Allkommunikationsprinzip im Leben des Menschen spielt. Zum Beispiel, was sich bei der Geburt eines Menschenkindes geistig vollzieht. Wenn Sie mitlesen möchten, es geht weiter auf Seite 279 unter der Überschrift Das Allkommunikationsnetz begleitet den ankommenden Erdenbürger.
Das gebende und empfangende Allprinzip ist immer der freie Geist, Gott, das Leben der Unendlichkeit, der Lichtäther. Der Wesenskern, von dem wir des Öfteren hörten, beinhaltet also alle Kräfte des Seins, weil er komprimierter Lichtäther ist. Jesus von Nazareth lehrte die Menschen: Das Reich Gottes ist inwendig in euch. So ist es. Alle Kräfte des ewigen Seins, gefasst im Wesenskern, sind in uns, im Urgrund unserer Seele. Der Urquell des Gebens und Empfangens ist das Licht der ewigen Sonne, die unsere Seele und unseren Körper mit Lebenskraft erfüllt. Es ist die Göttlichkeit im Wesenskern. Bei der Geburt eines Menschenkindes, beim ersten Schrei, beim ersten selbstständigen Einatmen verbinden sich der Wesenskern und die Seele mit der sich aufbauenden Hirnanhangsdrüse des Kindes. Die feinerstoffliche Seele nimmt zunehmend Kontakt mit dem Organismus des Neugeborenen auf und strömt gemäß ihres Fluidums in den physischen Körper. Dem Wachstum und der Reife des Kindes entsprechend strömt sie immer tiefer in den physischen Leib ein. Über den Wesenskern spendet der ewig freie Geist dem Menschenkind das Leben. Die Atmung des Kindes ist, wie bei uns allen, der Odem Gottes.
Wie gesagt, so wie das Kind wächst und sich entwickelt, nimmt ein Teil der Seele mehr und mehr den Körper in Besitz. Sukzessive strömt sie über 7 geistige Zentren im Menschen in die Bausteine des physischen Leibes und überträgt das Leben allen Körperfunktionen. Das heißt, über den Wesenskern gibt der Ewige der Seele und über die Seele allen Bausteinen und allen Funktionen des Körpers seine Kraft. Das Kind wächst und reift zu einem jungen Menschen heran. Bei jedem Ein- und Ausatmen ist Gottes Kraft gegenwärtig. Das Herz des Menschen ist ausschließlich die Verteilerstation für das irdische Dasein. Der Herzmuskel gibt den Takt vor, je nachdem, ob der Mensch kurz oder tiefer atmet. Das Kind wächst und reift und kommt allmählich in die Jugendjahre. Die Zeit hält nicht inne. Der junge Mensch wird älter. Die Jahre vergehen. Das Älterwerden reicht dem Ältersein die Hand. Doch der Wesenskern bleibt bei ihm, dem Menschen. Weil das Erdenleben nicht von Dauer ist, scheidet der Mensch früher oder später hin. Schon bei der Geburt des Kindes bringt die Seele ihren Erdlebenszyklus mit, den der einstige Mensch, sofern Vorinkarnationen vorlagen, seiner Seele auferlegt hat. Der Erdlebenszyklus zeigt unter anderem auf, wie lange der Mensch im Zeitlichen zu leben hat. Bei der Geburt trägt folglich der neue Erdenbürger schon den Zyklus in sich, der heißt von der Geburt bis zum Hinscheiden.
Es ist jedoch möglich, dass der Mensch seinen irdischen Lebenszyklus früher als vorgesehen abbricht. Dies geschieht dann, wenn er Ursachen über Ursachen schafft, wodurch Situationen eintreten können, die zum Beispiel die Gefahr mit sich bringen, dass der Mensch vorzeitig hinscheidet. So unterbricht er seinen irdischen Lebenszyklus durch einen selbst verschuldeten frühzeitigen Tod. Es gibt unzählige Schicksalsvarianten, zum Beispiel auch durch den Freitod oder durch ein karmisches Netzwerk, wobei zum Beispiel einer den anderen mit in den Tod reißt und. Doch immer ist der Mensch selbst der Herausforderer seines Geschickes, seines Schicksals. Aber der Wesenskern bleibt in seiner Seele. Nun könnte der Einwand kommen, dass auch ein vorzeitiges Hinscheiden programmiert sein müsste, weil es keine Zufälle gibt. Ja, so ist es. Doch es liegt immer an uns, am Menschen selbst, ob wir uns in kritischen Situationen rechtzeitig zügeln oder unser Seelengefährt, den Körper, abstürzen lassen. Auch hier entscheidet der freie Wille.
Wie gesagt, bei dem ersten Einatmen des Neugeborenen verbinden sich der Wesenskern und die Seele mit der Hirnanhangsdrüse. Beim Hinscheiden eines Menschen, bei seinem letzten Ausatmen, beginnen sich der Wesenskern und die Seele von der Hirnanhangsdrüse zu lösen. Der Seelenleib löst sich also ganz allmählich aus dem toten Körper heraus, sodass dieser nur noch die Hülle des einstigen Seelenkörpers ist. Beim letzten Ausatmen des Menschen atmet der nun feinerstoffliche Seelenleib ein und atmet nach der vollständigen Entkörperung gemäß dem Rhythmus seiner Feinerstofflichkeit im Jenseits weiter. Eine lichtere Seele nimmt den Ton gleich Klang eines feinerstofflichen Planeten wahr, der vom Menschen entsprechend dem Für oder Gegen das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe programmiert ist. Eine sogenannte erdgebundene, weltbezogene Seele hält sich unter Umständen noch sehr lange im Zeitlichen auf, weil die auf das Materielle hin orientierten Programme des ehemaligen Menschen auch von der Seele aufgenommen worden sind.
Die diesseits geprägten Programme sind vorwiegend im materiellen Kosmos gespeichert, denn wohin der Mensch sendet, von dort empfängt er. Darin liegt auch die Anziehungskraft, der Magnet für die Seele, dann, wenn der physische Leib hingeschieden ist. Und doch bleibt die Allkommunikation, der Wesenskern in der Seele. Unsere Speicherungen bilden also die Sende- und Empfangsstation. Wenn zum Beispiel eine Seele zu einer weiteren Einverleibung geht, dann nimmt sie ihr noch Vorhandenes für und wieder in ihr neues Erdendasein mit. Überwiegen die Negativprogramme, dann können diese durchaus das Schicksal des neu inkarnierenden Menschen bestimmen. Jeder von uns, also wir, haben es in der Hand. Nicht umsonst gab uns der Ewige durch Mose die 10 Gebote, Gesetzesauszüge aus dem allumfassenden Gesetz der Unendlichkeit, dem Reich Gottes. Und nicht umsonst gab der Sohn Gottes, der Mitregent des Reiches Gottes, als Jesus von Nazareth in seiner Bergpredigt noch tiefere Einblicke in die Gesetzmäßigkeiten des ewigen Seins.
Wir, jeder einzelne Mensch, entscheidet über sein Erdenleben selbst gemäß dem Prinzip des Für und Wider. Entweder für Gottes Hinweise in seinen Geboten und in der Bergpredigt Jesu oder gegen den Rat des Ewigen, indem der Mensch gegen seine Seele handelt durch Zuwiderhandlungen im Denken, Reden und Tun und auf diese Weise Seelen- und Körperenergie verbraucht, sodass unter Umständen ein Schicksal aufbricht, das durchaus hätte verhindert werden können. Die Freiheit im Gesetz der Gottes- und Nächstenliebe ist von Bedeutung, denn aus dem Allgesetz kommen viele Achtungszeichen, die dem Menschen Hilfen sein können, sofern er bereit ist, sich immer wieder selbst in Frage zu stellen. Sind wir wachsam und stellen wir in allen unguten Situationen den Bezug zu uns selbst her, was unsere Mitmenschen betrifft, auch unser Verhalten gegenüber der Tier- und Pflanzenwelt, gegenüber der ganzen Erde mit allem, was sie trägt, dann lernen wir an uns selbst und werden uns selbst rechtzeitig zügeln. Wie es auch sei, die Allkommunikation, der Wesenskern, bleibt im Urgrund unserer Seele.
Liebe Mitmenschen, hören wir nun im Folgenden, wie die Seele den Menschen auf das Hinscheiden vorbereitet. Dazu zuerst ein Hinweis, insbesondere für ältere Menschen. Ältere Menschen merken immer öfter, dass die Körperkräfte nachlassen, dass sie unter Umständen bedächtiger, gar hinfälliger werden und immer öfter ermüden. Auch der Atemrhythmus wird kürzer, besonders bei einer anstrengenden Arbeit geht der Atem mühsamer. Es wird also vieles beschwerlicher. Von Krankheit ist hier nicht die Rede, das gehört zu einem anderen Thema. Wie oft hört man, das Alter setzt den Hobel an und hobelt alle gleich. Einerlei, ob der Mensch einen Schönheitschirurgen in Anspruch nimmt oder nicht. Die Kraft lässt nach. Der Stoffwechsel geht langsamer. Die Falten kommen. Die Haare werden grau und. Die Entwicklung ist unausweichlich. Das gehört nun mal zum Erdendasein des Menschen. Das Leben wandelt sich, von der Geburt bis zum Hinscheiden. Doch der Wesenskern beinhaltet die ewige Jugend im ewigen Sein.
In der ganzen Unendlichkeit gibt es keine Zufälle und auch nichts Statisches. Nichts, das unversehens ruckartig erfolgt. Nach einem gewissen zeitlichen Hiersein der Seele im Menschen beginnt die Vorbereitungszeit auf den Moment, in dem die Seele aus ihrem physischen Leib auszieht. Während dieser Vorbereitungszeit bereitet sich die Seele auf das Leben in ihrer feinerstofflichen Form vor. Langsam, ganz langsam, bei einem gesunden Menschen, oftmals über mehrere Jahre, zieht sich die Seele zurück. Manch älterer Mensch hat zum Beispiel beim Gehen Mühe. Auch die Kraft in den Armen und in den Händen lässt nach. Schweres zu tragen wird zur Last. Die Seh- und Gehörorgane lassen ebenfalls in ihrer Leistung nach. Der Alltag wird allgemein mühevoller. So mancher Mensch will darüber nicht nachdenken. Wie oft hört man von älteren Menschen: Das kann doch nicht sein. Früher hat mir das alles nichts ausgemacht. Ich war agil, war stark, konnte viele Stunden ohne große Mühe arbeiten, also Leistung bringen. Und heute ist alles so beschwerlich.
So ist es nun mal. Die Seele bereitet sich auf einen anderen Aggregatzustand vor. Könnten wir unsere Seele befragen, dann würde diese uns sinngemäß antworten: Du, meine Hülle Mensch, merke dir. Ich, das Geistwesen im Innersten deines Seelenleibes, bin nicht von dieser Welt. Ich habe ausschließlich einen materiellen Körper angenommen, um das, was ich an Unlauterem aus Vorinkarnationen mitgebracht habe, in diesem Erdenleben so weit wie möglich zu beheben. Ich möchte heimwärts wandern, zu meinem Ursprungsland, dem ewigen Reich Gottes, wo ich wieder als Geistwesen leben werde, im ewigen Allsein. Einerlei, wie sich der Mensch auch gibt. Einerlei, ob er das Älterwerden durch Schönheitsoperationen, Bäder, Massagen und dergleichen so lange wie möglich hinauszuschieben versucht. Jeder, aber auch jeder, ist nur Wanderer auf dieser Erde. Eines Tages wird die Seele ihren physischen Leib ablegen, da dieser der Erde angehört. Es gibt keine Ausnahme. Alle Menschen scheiden hin. Und wenn die Seele noch so oft als Mensch wiederkehrt, für jeden Menschen, ohne Ausnahme, kommt die Zeit und die Stunde, da die Seele ihren Körper ablegt. Doch der Wesenskern, die himmlische Allkommunikation, bleibt in ihr.
Für alle grobstofflichen Lebensformen auf, über und in der Erde, so auch in den Meeren und Gewässern, gilt dasselbe: Erde zu Erde. Auch das materielle Universum und die feinerstofflichen Universen führt der Ewige allmählich zurück. Denn das Leben in Gott ist feinstofflich, ist ätherisch und absolut rein. Jesus von Nazareth sagte sinngemäß: Werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Alles, was nicht dem Ursprung der Vollkommenheit gleicht, atmet Gott, der Ewige, in Zyklen ein, hin zu dem ewigen Allsein. Grobstoffliches wandelt er um in feinerstoffliches, feinerstoffliches in feinstoffliches. Alles ist dann wieder feinstofflich, feinster Urstoff, komprimierter Lichtäther.
Liebe Mitmenschen, in unserem Buch zur Sendung schlagen wir nun ein neues, großes Kapitel auf und lesen weiter unter der Überschrift: Der unbelastbare Wesenskern. Die Hoffnung führt zum ewigen Leben. Alles aus Gottes Odem lebt ewig und ist eingebettet, gleich aufgenommen, in den unerschöpflichen Lichtäther. Das Leben aus Gottes Odem ist Licht aus seinem Licht. Es ist der Wesenskern, die Fülle des Seins. Eine Frage zum Thema. Wo befindet sich der Sitz des reifenden Wesenskerns bei Tieren und des keimenden Lebens bei Pflanzen, Steinen und Mineralien? Bei den Tieren aus Gottes Odem, die, wie schon gesagt, einen reifenden Wesenskern haben, ist der Sitz entsprechend der Entwicklung des Tieres im Gehirn. Man kann auch sagen, bei so manchem Tier bereits in der Nähe der Hirnanhangsdrüse. Wir sollten immer davon ausgehen, dass in jedem Tier gemäß seiner geistigen Entwicklung, entsprechend seinem Bewusstseinsstand, also Reifegrad, der Wesenskern ausgebildet ist. Das keimende, ewige Leben sowohl in den Kleinsttieren als auch in den Pflanzen- und Mineralreichen ist noch in Kollektive gefasst und, wie alle Bewusstseinsformen, den Evolutionszyklen zugeordnet. Der spezifische Reifegrad ist der Bewusstseinsstand der jeweiligen Lebewesen und der Lebensformen.
Das keimende Leben hat eine göttliche Struktur, die als Partikelstruktur bezeichnet werden kann. Jeder geistige Keim wird in Partikel gefasst und entwickelt sich in der Schöpfungs- gleich Schaffungswiege Gottes weiter zur nächsthöheren Form. Ist der Reifegrad des keimenden Lebens so weit gediehen, dass er als Wesenskern gefasst werden kann, dann setzt sich in der entsprechenden Wesensform die Evolution gemäß dem werdenden Wesenskern fort, bis hin zur nächsthöheren Bewusstseinsentfaltung in den Entwicklungsebenen. Die irdische dreidimensionale Denkweise reiht alles in Kategorien ein, sodass sich der Mensch zum Beispiel ausmalt, das, was ich hier als Erscheinungsform wahrnehme, muss allerorten gleich sein. Jedes Tier, jede Pflanzenart, alle Baumarten, alle Mineralien müssen, nach der Vorstellung von vielen Menschen, überall so sein, wie sie es in ihrem Wirkungskreis beobachten. In der siebendimensionalen Schöpfung gibt es nichts, das in Kategorien eingeteilt wäre. Wie schon gesagt, hat jeder Lebenskeim verschieden entfaltete Bewusstseinsgrade. Deshalb kann zum Beispiel eine Blume, ein Strauch oder eine Baumart da und dort, auch in anderen Kontinenten, eine andere Form oder gar andere Eigenschaften haben, einen ganz anderen Namen tragen und zu einer anderen Zeit blühen oder reifen. Trotzdem gehört diese Lebensform zur selben Gattung, auch wenn der Lebenskeim unterschiedliche Entwicklungsstufen aufweist. Der Schöpfergeist, der alles Leben in seinen Händen hält, lässt sich nicht in menschliche Kategorien einreihen.
Wenn man jedoch an die Manipulationsprozeduren denkt, die der Mensch den Tieren und Pflanzen aufzwingt, so muss gesagt werden: Das Aussehen dermaßen künstlich veränderter Lebewesen und Lebensformen entspricht nicht dem, was der Schöpfergott dem Tier- und Pflanzenreich zugeordnet hat. Der Mensch, der dem Götterwahn verfallen ist, hält in jeglicher Hinsicht sein Machwerk als vermeintliche Trophäe hoch. Ob bei Genveränderungen an Tieren und Pflanzenarten oder bei willkürlichen Kreuzungen, immer erweist der Mensch sich als der Handlanger dessen, der von unten kommt. Überall macht sich der Handlanger der Unterwelt breit, auch in den Mineralreichen. Eines jedoch ist gewiss: Niemals wird er das geistige Schöpfungsleben des ewigen Schöpfers manipulieren können. Wenn man das Verhalten der Menschheit von gestern, also von Vorgenerationen, und das der heutigen Generation näher beleuchtet, dann ahnt man, wie weit sich die Menschheit von dem Ursprung des Lebens entfernt hat. Obwohl das ewige Licht, die ewige Sonne des Seins, nach wie vor im Urgrund des Menschen leuchtet, sind die Zellstruktur des physischen Körpers und die geistige Partikelstruktur der Seele oftmals so sehr verschattet, dass der Sünder nur noch auf seine eigene Schattenwelt blickt und diese als real und sogar als die Realität des Lebens ansieht.
Immer wieder wird die Frage gestellt, warum greift Gott in dieses Tohuwabohu menschlicher Ignoranz nicht ein? Warum lässt Gott die Manipulationen an Tieren und Natur zu? Warum lässt er es zu, dass Tiere gequält, gefoltert und hingemordet werden? Warum? Weil wir Menschen nach dem Gesetz der Freiheit absolut freie Wesen sind. Gott, der Ewige, hat vom Beginn seiner Schöpfung und Schaffung an in die geistige Schöpfungswiege, das heißt bei der ersten Beatmung eines geistigen Atoms, die Freiheit in das Es werde gelegt. Wer das Prinzip der Freiheit, das ein Lebensprinzip des ewigen Seins ist, missbraucht, indem er seinen allzu menschlichen Willen zur Tat werden lässt, überantwortet sich selbst dem Kausalgesetz. Das heißt, trenne, binde und herrsche, wodurch sich Ursache und Wirkung, Saat und Ernte ergeben.
Für uns Menschen heißt das, für alles, was wir denken, reden und tun, dass nicht dem Gesetz der Gottes- und Nächstenliebe, das die wahre Freiheit beinhaltet, entspricht, sind wir selbst verantwortlich. Alles, was an Ungutem von uns ausgeht und nicht behoben ist, geht wieder in uns ein. Das Speichern unserer physischen Körperzellen und die Partikelstruktur unserer Seele. Wer das heute nicht erkennt und so weitermacht wie bisher, gestaltet sein eigenes Schattenreich, das von unten kommt. Derart gezeichnet geht die Seele nach ihrer Entkörperung ins Jenseits, denn wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Je nach Belastung der Seele geht diese unter Umständen zu einer weiteren Menschwerdung, zu einer ihr entsprechenden Inkarnation. Der neue Mensch macht, je nach seiner Befindlichkeit, dort weiter, wo er zum Zeitpunkt des Hinscheidens seines vorhergehenden Körpers aufgehört hatte.
Liebe Mitmenschen, alle gegebenen Einblicke in das allumfassende Wirken des ewigen Schöpfergeistes sind, mit menschlichen Worten gesprochen, nicht einmal ein Tropfen im Ozean der Alleinheit. Doch in der Seele jedes Menschen befindet sich der Allozean, die Essenz des Alls. Weil die mit dreidimensional geprägten Worten wiedergegebene Darlegung des Allseins nicht einmal ein Tropfen im Allozean ist, muss gesagt werden: Wer es fassen kann, der fasse es. Wer es nicht so weit wie gegeben annehmen möchte, der lasse es. Irgendwann tut sich in der Seele das auf, was der Mensch im Urgrund seiner Seele ist. Ein ätherisches Geistwesen des Alls, des Lichtäthers, der die Alleinheit ist.
Zum Abschluss eine Erinnerung und eine Bitte. Denken Sie, denken wir alle darüber nach, dass für jedes Stück Fleisch, das der Mensch isst, ein Tier aus der Allfamilie Gottes getötet wurde. Denken Sie auch darüber nach, dass Tiere, die ebenfalls Fleisch essen, dieses Verhalten von Energien abrufen, mit denen die Erde durchzogen ist, oder von Energien, die sie durch den Geruch der Milliarden von Menschen angenommen haben, die Tierleichenteile verzehrten und verzehren. Wenn Sie wollen, denken Sie auch darüber nach, dass alle negativen Inhalte unseres Fühlens, Empfindens, Denkens, Sprechens und Handelns Kampfstoffe sind, die Ton, Farbe, Form und Geruch haben. Über unsere Körperdrüsen sondern wir das aus, was wir sind, auch das, was unserer Nahrungsaufnahme entspricht. Denken wir auch darüber nach, dass der Mensch es ist, der den Tieren im Zeitlichen, also auf der Erde, seine Verhaltensweisen überträgt. Wie man es auch sehen will, Fleisch essen heißt, Tiere töten lassen.
Liebe Mitmenschen, dieses Kapitel in unserem Buch zur Sendung schließt mit den folgenden Worten, denen wir uns anschließen möchten. Mögen immer mehr Menschen im Herzen erfassen und erfahren, dass die Tiere unsere Mitgeschöpfe in der großen Allfamilie Gottes sind. Sie sind unsere kleinen Brüder und Schwestern, die unserer Liebe und Fürsorge bedürfen. Ihnen, uns allen, wünschen wir die Wahrnehmung des Lebens in und um uns, die Entfaltung des Bewusstseins für die Alleinheit, den Frieden und die Erfahrung, dass im Urgrund unserer Seele ein mächtiger, allumfassender Schatz uns Licht und Kraft spendet. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen. In der nächsten Sendung lernen wir mehr über den unendlichen, unerschöpflichen Lichtäther, den Urstoff, aus dem der unendliche, ewige, der Urgott schöpft und formt. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch wieder mit dabei sind. Bis dann, alles Gute für Sie und auf Wiedersehen.